die Presse.
Donald Trump ist der 45. US-Präsident gewesen. Ab Montag ist er dann wieder im Amt, und zwar als der 47. Die Schlagzeilen bestimmt aber ohnehin seit Wochen schon er. Und auch in unserem Podcast Was wichtig ist, wollen wir heute sowohl auf die Angelobung am Montag blicken, als auch auf die ersten Stunden von Trumps Präsidentschaft, beziehungsweise die letzten von Joe Biden. Herzlich willkommen im Presse-Podcast-Studio. Es begrüßt Sie Clemens Patek. Und natürlich habe ich mit unserer US-Korrespondentin Elisabeth Postel auch über die jüngsten Themen gesprochen, die die USA beschäftigen. Die Waffenruhe in Gaza, an der die USA maßgeblich mitverhandelt haben, und das drohende Ende von TikTok in den USA. Liebe Elisabeth, es gibt einige Themen, über die ich gerne mit dir reden möchte. Natürlich der Machtwechsel, die Trump-Angelobung, aber auch der Gaza-Deal und ein mögliches TikTok-Verbot. Was ist dein Eindruck? Was ist gerade Gesprächsthema Nummer eins bei dir in den USA?
Ich glaube, dass der Gaza-Deal für sehr, sehr viele Menschen hier in den USA absolut wichtig ist und richtig und etwas, auf das man monatelang gewartet hat und was sich tatsächlich auch bei der US-Wahl dann am Ende des Tages als Riesenthema herausgestellt hat. Also Michigan, ein Bundesstaat mit einer großen muslimischen Community, hat beispielsweise Kamala Harris in Teilen seine Stimme versagt. Also das war jetzt nicht so ein kleines Thema, das man irgendwie am Rande mitbehandelt hat, sondern es war wirklich so, dass viele Demokraten gesagt haben, okay, die Biden-Regierung macht hier zu wenig und hier geht nichts weiter. Und ich finde es interessant, dass der Präsident sich gestern in seiner Abschiedsrede hingesetzt hat und gesagt hat, das ist ein Deal, der von mir genauso im Mai vorgeschlagen wurde. Vielleicht wäre die Wahl ein bisschen besser für die Demokraten ausgegangen, wenn der Deal nicht nur im Mai vorgeschlagen worden wäre, sondern auch umgesetzt worden wäre.
Hören wir da kurz mal rein, da haben wir einen kurzen Tonausschnitt aus der Rede von Joe Biden.
After 8 months of non-stop negotiation, my administration, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached. By Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration.
Es ist ja schon faszinierend, dass jetzt beide Präsidenten den Deal ein bisschen auf ihre Fahnen heften. Ist es legitim, dass beide da ihren Anteil haben, oder wie siehst du das?
Ich muss gestehen, ich habe da am Mittwoch, als das verkündet wurde, dass dieser Deal erreicht wurde, da habe ich viel darüber nachgedacht. Es ist nämlich schon außergewöhnlich. Also einerseits, weil Donald Trump nicht unbedingt jemand ist, der gern solche Dinge teilt, also der dann sagt, so, wir haben einen Deal erreicht. Andererseits hat Joe Biden am Abend dann bei seiner Abschiedsrede alles daran gesetzt, zu betonen, dass das sein Deal sei, dass das seine Diplomaten waren, dass das seine Überlegungen waren, die da hineingegangen sind und man sozusagen nur unter Anführungszeichen mit Trump zusammengearbeitet habe, weil ja der dann in einer Woche im Amt ist und dann die Dinge ausführen muss. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein gemischtes Ding und ich habe gehört, dass es tatsächlich so war, dass es ohne den Druck von Seiten Trumps nicht zu diesem Deal gekommen wäre. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend zu sehen, wie groß der Einfluss dessen Teams auf diese Sache war. Also auch, wie gut die Vermittler der beiden Regierungen mit den Vermittlern der Trump-Regierung zusammengearbeitet haben. Aber ich glaube, dieser empfindliche letzte Push, das war tatsächlich die Entscheidung der Amerikaner, Trump zum Wahlsieger zu machen, zum Präsidenten zu machen. Und ich bin nur gespannt, was das halt jetzt für weitere Projekte heißt. Also wenn dieses Team an neuen Leuten da reinkommt und dann möglicherweise, wie wir schon aus der Vergangenheit wissen, eher unkonventionell agiert und dann auch gewisse Dinge erreicht, was das dann beispielsweise für den Krieg der Russen in der Ukraine bedeutet. Also das hat ja dann auch weitere Folgen, wenn die da so tatkräftig an den Tag gehen. Aber grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, es war auf jeden Fall ein Zusammenspiel dieser beiden Fraktionen, also der kommende Sondergesandte für den Nahen Osten aus Trumps Team, Witkoff, war sehr, sehr stark eingebunden in diese Verhandlungen und hat auch, also dem wurden im Außenministerium da am Mittwoch auch die Rosen gestreut, also der dürfte da recht gut angekommen sein. Und wie gesagt, man hört so durch zwischen den Zeilen, das war auf jeden Fall entscheidend, dass Trumps Team damit verhandelt hat.
Und ich meine, Trump hat ja auch Israel quasi die Route ins Fenster gestellt. Das waren ja schon auch deutliche Worte.
Definitiv. Und ich finde, das ist auch spannend, weil in den USA wurde Trumps Verbindung zu Benjamin Netanyahu, dem Premier Israels, ja irgendwie auch gesehen als, das wird eine Verlängerung dieses Krieges in Gaza geben. Die beiden verstehen sich so gut. Trump wird den nicht unter Druck setzen. Und irgendwie ist da jetzt das Gegenteil passiert. Also die Frage ist natürlich, wieso? Also was da jetzt längerfristig der Plan ist, ob es damit zu tun hat, dass Trump zu seiner Amtseinführung da sozusagen zeigen wollte, schaut, was ich schon alles geleistet habe. Gleichzeitig natürlich auch, ich meine, das ist so bizarr, in seiner letzten Woche als Präsident kann Joe Biden sagen, ich habe diesen Krieg beendet. Und wie gesagt, ich finde, das ist eine legitime Frage zu sagen, warum würde man darauf warten, das in die letzte Woche seiner Präsidentschaft zu packen? Und das ist eine Frage, die sich viele demokratische Wähler stellen, die sagen, offenbar geht das eh ganz schnell.
Machen wir an dieser Stelle mal einen Themenwechsel, einen recht harten Themenschnitt. TikTok. Gestern in seiner Rede hat ja Joe Biden auch vor einer Oligarchie gewarnt. Und er hat jetzt niemanden im Speziellen genannt, aber für mich klingt das immer so ein bisschen nach Warnung vor Tesla-Chef Elon Musk, der ja im Team von Donald Trump arbeitet. Es geht ja darum, am Sonntag könnte aufgrund gesetzlicher Regelungen die Social-Media-Plattform TikTok eigentlich abgedreht werden, wenn sie nicht davor an einen amerikanischen Konzern verkauft wird. Jetzt war da Elon Musk gerüchteweise, er hat zwar abgestritten, aber dass Musk TikTok quasi kauft. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Ist das ein realistisches Szenario? Fürchtet man sich da, dass am Sonntag quasi TikTok zu Ende ist in den USA?
Weil du sagst, es ist ein harter Schnitt, nur um da jetzt kurz irgendwie in Medias Res zu gehen. Ich finde, das ist schon irgendwie verbunden. Also TikTok war oder ist bis heute zumindest noch ein wahnsinnig wichtiges Medium, gerade für junge US-Amerikaner, um politisch informiert zu bleiben. Und ich glaube, darin liegt auch diese Macht und diese Stärke von Social Media und im Speziellen von TikTok. Also diese jungen Menschen, diese jungen Wähler sind nicht unbedingt auf Twitter, also known as, or X, formerly known as Twitter, wie man so gern sagt, zu Hause, sondern die sind auf TikTok. Und die Meinungsmache zum Thema Gaza-Krieg fand sehr, sehr stark auf Social Media und auf TikTok statt. Und ich finde das schon, da sieht man, warum die Politik auch so ein großes Interesse hat, einen gewissen Einfluss darüber zu haben, wem diese Plattformen gehören. Und vor allem, wenn das eben ein chinesisches Unternehmen ist, da malt man dann in Washington schnell den Teufel an die Wand, während Menschen, wie du sagst, wie Elon Musk, ja eigentlich recht unreguliert ihre Dinge durchziehen können. Oder jetzt genauso Facebook hat ja verkündet, dass es aufhören wird, Faktenchecks durchzuführen. Auch etwas, was Biden in seiner Rede übrigens erwähnt hat. Also das ist schon etwas, was dem derzeitigen Präsidenten im Magen liegt. Auch wieder die Frage, warum er da in seiner Amtszeit jetzt nicht die größten Schritte gesetzt hat. Aber er hat eben dieses TikTok-Verbot, das ursprünglich aus der Ideenschmiede Donald Trumps kam, jetzt durchgesetzt, und das ist jetzt vom Supreme Court. Und es könnte sein, dass eben am Sonntag, wie du sagst, diese Plattform abgeschalten wird. Ein amerikanischer Käufer, ja, es gibt dieses Gerücht um Musk. Es hat auch andere Interessenten gegeben aus den USA. Und ich finde es besonders spannend, dass Trump sich total wieder hinter TikTok gestellt hat und auch einen führenden TikTok-Manager jetzt zu seiner Angelobung am Montag einladen möchte. Und auch gesagt hat, als einer seiner ersten Schritte würde er mit einer präsidentiellen Exekutivanweisung TikTok wieder erlauben in den USA. Also man sieht, da haben sich die Fronten ein bisschen verschoben. Ich muss dir gestehen, so eine klare Antwort darauf, was passieren wird, habe ich nicht. Vergangene Woche, als der Supreme Court das sich zum ersten Mal angesehen hat, hat es danach geklungen, als ob die Höchstrichter einer Abschaffung oder einer Blockade TikToks zustimmen würden, solange die Plattform in ausländischer Hand sozusagen ist. Also man kann sich eigentlich darauf einstellen, dass das passieren wird.
Ist eigentlich schräg, dass das so, also Sonntag, das ist in ein paar Tagen, 170 Millionen aktive Nutzer gibt es in den USA und niemand weiß, was am Sonntag passiert.
Ja, es ist so ein popkulturell wichtiges Thema hier. Also wie gesagt, das sind ja Leute, die auf dieser Plattform aktiv sind, die unser aller popkulturelles Leben beeinflussen, weil sie eine Zielgruppe sind, die natürlich für alle wahnsinnig interessant sind. Junge Leute, medienaffine Leute, also mit medienaffin meine ich hier hauptsächlich Social Media affine Leute. Und was gerade passiert, und das ist ja auch mittlerweile jetzt ein bisschen zum Meme geworden, jetzt haben sich ganz viele US-amerikanische Nutzer eine andere chinesische App runtergeladen, auch bekannt als Chinas Instagram. Auf Englisch nennt man das Redbook. Und, sorry, Rednote. Redbook wäre natürlich auch gut, aber es ist nicht offen maoistisch. Nein, es heißt Rednote. Und dort gibt's gerade einen riesigen Kulturaustausch zwischen chinesischen Nutzern und amerikanischen Nutzern, weil die Plattform eigentlich nur auf Mandarin funktioniert. Also das ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass man sich da irgendwie ins eigene Bein irgendwie geschossen hat, mit der Aktion, da TikTok zu verbieten, weil die amerikanischen Nutzer sagen, ich will meine Videos und ich will meinen schrägen Content. Und auf Twitter gibt es den nicht.
Ja, und man sieht auch, die jungen Menschen sind auch dann sehr mobil, ja, wenn eine neue Plattform auftaucht. Ja.
Die bezeichnen sich auch tatsächlich als TikTok-Flüchtlinge. Also es ist, ja. es klingt bizarr, aber es ist halt... Also ich möchte das jetzt auch nicht so also nur als Novum oder als irgendwie schräge Sache hinstellen. Das ist für ganz viele Leute einfach echt ein Riesenteil ihres Lebens, wo sie ihre Zeit verbringen, wo Absolut. Sie ihre Kontakte pflegen, wo sie ihre Unterhaltung bekommen und wo sie sich auch politisch weiterbilden. Also das ist vielleicht anders, als das vielleicht vor 10 Jahren noch war, aber es ist eine mega einflussreiche Sache, wo du diese Informationen am Ende des Tages bekommst.
Lass uns doch noch einmal zu Joe Bidens Rede gehen. Was ist dir da am meisten aufgefallen oder in Erinnerung geblieben?
Das waren jetzt 4 Jahre, die ich über Joe Biden geschrieben habe. Und ich bin da schon gestern da gesessen, also am Mittwoch da gesessen und habe mir das angehört. Und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie sich diese Erzählung verändert hat. Also ich weiß noch, als der ins Amt gekommen ist, da haben wir, Clemens, du erinnerst dich sicher, gerade noch über den 6. Jänner 2021 berichtet. Ich bin damals in der Redaktion gesessen und war einigermaßen schockiert von den Bildern, die wir da zu sehen bekommen haben aus Washington, von diesen verkleideten Trump-Anhängern mit ihren Helmen und Hörnern auf dem Kopf. Und dann kam dieser Mann, der Vizepräsident unter Barack Obama war, und setzt sich ins Oval Office und sagt so, Leute, ihr könnt alle durchatmen und es wird alles gut. Wir kriegen das hin. Wir schaffen Covid. Wir werden wieder als Gesellschaft zusammenfinden. Und 4 Jahre später ist die Situation einfach, das stimmt einfach nicht. Also es ist nicht so weit gekommen und Joe Biden wird als sehr, sehr unglücklicher Präsident zumindest in die jüngere oder in die neuere Geschichte eingehen. Und das hat man ihm gestern auch angesehen. Dieser Drang, irgendwie sein eigenes Erbe zu verkaufen, zu sagen, was ja immer so schwierig ist, weil die Datenlage, dass er auch sagt, so, wir haben die beste Wirtschaft der Welt, während die eigenen Leute, also die eigenen Wähler sagen, ich kann mir gewisse Dinge einfach nicht mehr leisten. Also so diese Erzählung von, wir haben so viel geschafft, die funktioniert nicht und er verfolgt sie immer noch. Ich fand es versöhnlich, dass er zumindest gesagt hat, wir haben zumindest die Saat gestreut für etwas, was dann wachsen wird. Und das stimmt auf jeden Fall. Also mit den Infrastrukturprojekten, mit dem Green New Deal, den es von der Biden-Regierung gegeben hat, wurden riesige Investitionsprojekte gestartet, die wirklich dazu führen, dass US-amerikanische Unternehmen wachsen. Und das sind aber auch Dinge, die wir erst in ein paar Jahren sehen werden. Also vielleicht unter Trump und vielleicht sehr, sehr, wie wir wissen, ein sehr guter Geschäftsmann. Vielleicht verkauft er das dann auch als Trump-Erfolge. Also ganz sicher wird er das tun. Aber das, was für mich am meisten hängen geblieben ist, ist schon diese Warnung vor einer Oligarchie, die aus der Welt der superreichen Tech-Unternehmer kommt. Ich finde, das waren sehr, sehr klare Worte und das ist auch etwas, was wir tatsächlich erst in den vergangenen Monaten so richtig losbrechen haben sehen. Also ich glaube, es ist für viele Menschen fast schon beruhigend zu sehen, dass es tatsächlich so ist, dass die Reichen und Mächtigen großen Einfluss auf die Politik haben. Nur jetzt sehen wir es nicht verschleiert oder hinter verschlossenen Türen, sondern jetzt stellen sie sich hin, die Mark Zuckerbergs und die Jeff Bezoses und, wie du gesagt hast, Elon Musk und sagen so, wir haben hier ein Geschäftsinteresse, wir passen uns der Linie dieser neuen Regierung an und wir tun das offen und so geht's jetzt weiter. Und das ist insofern gefährlich. Wir haben gerade so viel gesprochen über Einfluss, über Mediennutzung, über wer kontrolliert diese Plattformen? Und es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass sich diese Tech-Unternehmen einfach eine Phase der Deregulierung jetzt wünschen. Also keine Auflagen für ihre Geschäftsmodelle, keine Auflagen für ihre Plattformen, keine Faktenchecks zum Beispiel. Und das ist ja ein sehr, sehr kleiner Teil davon, was da eigentlich passiert. Und Joe Biden warnte einfach davor, dass da eine Gruppe von Menschen an die Macht käme, die niemand demokratisch kontrollieren kann. Ich meine, es ist schon bekannt, oder? Ich meine, Elon Musk kriegt jetzt ein Büro im Weißen Haus. Niemand hat den gewählt, niemand hat, also es ist jetzt nicht so, dass, keine Ahnung, Minister in den USA direkt gewählt würden, aber ich finde das bizarr, dass der reichste Mann der Welt ein Büro in der Pennsylvania Avenue 1 wird. Und das, ja, also das ist eine neue Ära. Das muss man ganz offen sagen.
Ist ja nicht so, als hätte er alle seine Geschäfte stillgelegt zuvor. Ne?
Im Gegenteil.
Ja. Du, lass uns einmal über Montag noch reden. Du fährst ja hin zur Angelobung, oder?
Genau.
Kann eigentlich jeder so hinfahren oder braucht man dann ein Ticket? Wie funktioniert das eigentlich?
Nein, man kann tatsächlich hinfahren und wenn man gewillt ist, da stundenlang irgendwie anzustehen und sich durchsuchen zu lassen, gibt es dann Plätze im Park vor dem Kongress, also die National Mall. Das zieht sich zwischen den großen Sehenswürdigkeiten in Washington, so ein großer Parkstreifen.
Das berühmte Luftbild, oder? Von der Angelobung, über das wir gestritten haben vor 4 Jahren.
Genau,
mehr denn mehr.
Genau. Ich kann dir diesmal in Echtzeit berichten. Ich kann durchzählen.
Uns allen, ja. Also wir haben ja einen Live-Ticker am Montag. Also bitte genau zählen.
Genau, aber man kann da hingehen, man kann sich das ansehen. Es wird nur bitterst kalt. Also ich weiß gar nicht, ich schaue jetzt nochmal schnell auf das aktuelle Wetter, aber ich glaube, es ist minus 20 Grad. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das überstehen werde. Ich denke nur daran zurück, dass ich vergangenes Jahr im Jänner in Iowa war, wo es Schneestürme gab und habe mich davor in Österreich von meiner Mutter im Skisportgeschäft Schwarzgruber in Hagenhausen ausstatten lassen. Also ich glaube, ich werde die Skihandschuhe mitnehmen. Ja, aber ja, ich bin dort, wie wahrscheinlich Hunderttausende andere auch.
Jetzt haben wir schon kurz über die ersten Executives Orders von Donald Trump, die anstehen, so kurz hast du das anklingen lassen. Das wäre meine letzte Frage für heute. Weiß man eigentlich, was er als erstes in seinem Amt machen wird? Was gibt es da, Traditionen oder schon konkrete Pläne, die auch wirklich konkrete Auswirkungen haben?
Also angekündigt hat er sehr viel. Das ist eine Liste, da stehen Dutzende Sachen drauf. Ich bin gespannt, ob das wirklich so kommen wird, weil es wäre nicht besonders medienwirksam, das alles irgendwie gemeinsam rauszuspielen. Und ich kenne Trump jetzt auch schon ein paar Jahre. Ich glaube nicht, dass er es so machen wird. Ich glaube, dass er das genüsslich zelebrieren wird, jeden einzelnen Erfolg. Wenn man nach seinen engsten Beratern geht, wird wahrscheinlich am ersten Tag Anordnungen zum Thema Migration, zum Thema Grenze geben. Da wurden ja versprochen, Deportationen von illegal im Land aufhältigen Menschen. Also vielleicht kommt dazu was. Das wäre so meine Vermutung, dass man in die Richtung gehen wird, dass man sagen wird, hier haben wir ein hartes Migrationsthema, das wir aufgreifen. Was ich mir auch vorstellen könnte, jetzt so am Rücken dieses Erfolges in Gaza, dass man möglicherweise auch etwas mit der Ukraine machen könnte. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich denke mir nur so, vielleicht ist das etwas, was ihm gerade gefällt, ein Ruhm, der ihm gerade gefällt. Vielleicht geht es da jetzt weiter. Auf jeden Fall hat er auch angekündigt, sofort etwas zu Zöllen zu machen. Also wer etwas in die USA schickt, diese Dinge müssten dann stärker versteuert werden, also mit Zöllen belegt werden. Das ist so eine Ankündigung. Also es könnte sehr, sehr viel am ersten Tag passieren. Was genau, wie gesagt, finde ich, ist noch nicht so ganz klar. Aber ich glaube, die erste Woche wird sehr, sehr geschäftig. Und ich glaube auch, dass sein Team total darauf brennt, da jetzt anzufangen. Also die haben fast schon einen positiven Elan, den sie damit nach Washington nehmen.
Mhm. Ja, na, wir sind auch schon sehr gespannt darauf. Mhm. Wir werden im Live-Ticker natürlich darüber berichten. Da wirst du auch dabei sein, wenn du auf den Stufen des Kapitols frierst bei minus 20 Grad. Ich wünsche dir dabei viel Vergnügen auch ein bisschen. Gutes Durchhaltevermögen. Und vielen Dank dir für das Gespräch.
Danke dir. Alles Liebe.
Die Presse begleitet die Angelobung von Donald Trump vor dem Kapitol in Washington in einem Live-Ticker und der startet Montagnachmittag ab 14 Uhr. Um 18 Uhr unserer Zeit starten dann die Feierlichkeiten mit dem Höhepunkt, wenn Donald Trump seinen Amtseid ablegt. Den Link zum Ticker finden Sie ebenso in den Shownotes wie unsere jüngsten Artikel zum Machtwechsel in den USA. Etwa jenen von Elisabeth Postel über Joe Bidens außenpolitische Bilanz, dessen Abschiedsrede oder ihre Analyse, warum Trump einer Haftstrafe entging. Und das Folgende wissen Sie vielleicht auch schon, aber es sei einmal mehr gesagt, Sie finden unsere Podcasts auch gebündelt auf YouTube. Wir freuen uns über Abos bzw. Kommentare dort. Die Presse-Podcasts heißt unser Kanal. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir lesen uns am Montag im Angelobungs-Live-Ticker.